Ja, heute haben wir, ja, ich wollte schon fast sagen, einen Gast, ne? Aber ist ja, bleibt ja in der Versammlung sozusagen, weil der Bruder Hagemoser uns dienen wird. Und er hat uns den Vortrag mitgebracht, hast du den Geist eines Evangeliumsverkündigers? Und er wird uns jetzt damit dienen, bitte, Bruder Hagemoser.
Die Schlacht beim Marathon, da gibt es so eine kleine Legende um einen Läufer. In dieser Stadt oder in dieser Gegend, da kämpften die Perser und die Griechen gegeneinander. Und das war eine ganz entscheidende Schlacht, eine wichtige Schlacht für die Griechen und die Perser letztendlich auch. Jetzt verloren die Perser gegen die Griechen und jetzt rannte ein Mensch los, 40 Kilometer bis nach Athen, um eine gute Botschaft zu überbringen, dass die Griechen über die Perser gewonnen haben. Als er diese gute Botschaft überbracht hat, so sagt die Geschichte, ist er wohl auf dem Areopag an Erschöpfung gestorben. Soweit zu diesem Läufer. Aber dieser Läufer oder dieser Bote, er war das, was in 2. Timotheus 4, Vers 5 über eine bestimmte Person gesagt wird. Und ich bitte euch mal, eure Bibeln dort aufzuschlagen. In 2. Timotheus 4, Vers 5, was für eine bestimmte Person er war. Da wird über diese Person gesagt, du aber bleibe in allen Dingen besonnen. Erleide Ungemach, verrichte das Werk eines Evangeliumverkündigers, führe deinen Dienst völlig durch. Also dieser Bote hatte den Geist eines Evangeliumverkündigers. Warum? Naja, er war gewillt, alles zu geben, um nur eines zu überbringen. Eine gute Botschaft oder eine gute Nachricht. Denn nichts anderes bedeutet Evangelium. Frohe Kunde, frohe Botschaft, gute Botschaft. Das war für die Griechen eben damals eine gute Botschaft. Ne? Hurra, wir müssen nicht unter den Persern dienen, sondern wir haben es nochmal geschafft. Allerdings war das damals eine gute Botschaft. Aber wir als Christen, wir als Zeugen Jehovas heute, wir haben die gute Botschaft nämlich. Denn egal, wo wir jemals irgendeine gute Botschaft suchen werden, wir werden nirgendwo eine bessere finden als in Gottes Wort der Bibel. Denn Jehova Gott ist der Urheber dieser einen besonderen guten Botschaft. Und die hat der Apostel Paulus damals empfangen, wie er es in Galater 1, Vers 11 und 12 kennzeichnet. Und diese gute Botschaft haben wir auch empfangen. Und es zeigt, dass Jehova Gott daran interessiert ist, dass wir Menschen heute eine gute Botschaft empfangen. Und das hat er seit Anfang der Menschheitsgeschichte nämlich getan. Jehova Gott ist einer der größten Evangelisten aller Zeiten. Denn die erste gute Botschaft war gleichzeitig die erste Prophezeiung. Warum war das eine gute Botschaft? Naja, die Verheißung eines Samens, der der Schlange den Kopf zermalmen würde, das war und ist für uns heutzutage eine gute Botschaft. Für Abraham war die Verheißung eines Samens für ihn eine gute Botschaft. Diese Botschaft überbrachte Jehova höchstpersönlich. Oder es gab auch eine gute Botschaft, die in Jesaja 52, Vers 7 verbreitet wurde, die Befreiung der Juden aus Babylon. Dann gab es noch eine weitere gute Botschaft, die Jehova dann überbringen ließ, durch andere Boten, durch Engel beispielsweise. Da gab es den Engel Gabriel, der Sacharja die gute Botschaft von der bevorstehenden Geburt des Johannes überbrachte. Auch eine gute Botschaft. Oder dass dann der Maria die Geburt Jesu angekündigt wurde. Damit war auch der Engel ein Evangeliumsverkündiger. Oder letztendlich auch, als den Hirten in der Zeit Jesu gesagt worden ist, ein König ist euch geboren worden, war das ebenfalls eine gute Botschaft. Wie war es mit Jesus Christus? Jehova, die Engel, das waren jetzt alles Evangeliumsverkündiger, haben immer gute Botschaften überbracht. Jesus Christus, er hat auch eine gute Botschaft verbreitet, ne? Die gute Botschaft vom Königreich Gottes. Und wie schaut es jetzt mit uns Menschen aus? Überbringen wir heute auch eine gute Botschaft? Haben wir auch einen Auftrag bekommen, eine gute Botschaft zu verbreiten? Die haben wir. Matthäus 28, Vers 19 und 20 wollen wir dazu mal lesen. Welche gute Botschaft wir verbreiten, beziehungsweise wie unser Auftrag auch aussieht. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Da sprach Jesus Christus zu seinen Jüngern: Geht daher hin und macht Jünger aus Menschen aller Nationen, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Abschluss des Systems der Dinge. Und mit diesen Worten hat Jesus Christus im Grunde genommen seinen Jüngern die gute Botschaft übertragen, die Verantwortung über diese Verbreitung oder Verkündigung. Sie sollten sie zum einen verbreiten, aber es war nicht nur mit Reden verbunden, sondern auch mit Taten. Sie sollten Jünger machen aus Menschen aller Nationen und sie dann taufen. Das ist für uns heute die gute Botschaft. Jetzt wollen wir nochmal an dem Boden, den wir eingangs kurz gehört haben, in der Schlacht vom Marathon, an dem wollen wir nochmal kurz zurückdenken. Für wen ist der denn letztendlich gelaufen? Ist der jetzt für sich selbst gelaufen, um sich, sage ich mal, zu verwirklichen? Ne? Mensch, super, ich bin vom Marathon bis Athen 40 Kilometer gerannt und habe es geschafft. In dem Bewusstsein ist er nicht gelaufen. Er ist in dem Bewusstsein gelaufen, für all diejenigen, die Angst hatten, dass die Perser über die Griechen siegten, eine gute Botschaft überbringen zu wollen. Also er dachte in dem Moment an andere, die Angst hatten, dass sie unter einer anderen Herrschaft irgendwann mal geknechtet wären. Für diese ist er einfach gelaufen, um ihre Angst zu nehmen oder zu befreien. Und wie ist es mit uns heute? Laufen wir auch heute für andere? Sicherlich. Denn heutzutage versinken die Nationen unter der Macht und dem Einfluss dessen, der böse ist, in zunehmender Finsternis. Und der Himmel hat zu einer bestimmten Zeit, nämlich 1914, eine gute Botschaft ertönen lassen. Die wir in Offenbarung 12, Vers 10 bis 12 finden. Offenbarung 12, die Verse 10 bis 12. Da wird gesagt: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Jetzt ist die Rettung und die Macht und das Königreich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus herbeigekommen. Warum? Denn der Ankläger unserer Brüder ist hinabgeschleudert worden, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Und sie haben ihn wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses besiegt. Und sie haben ihre Seele selbst angesichts des Todes nicht geliebt. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr, die ihr darin weilt. Wehe der Erde und dem Meer, weil der Teufel zu euch hinabgekommen ist und große Wut hat. Der weiß, dass er nur eine kurze Frist hat. Jetzt mag das im ersten Moment für die Erde, weil der Teufel hinabgeschleudert worden ist, eine schlechte Botschaft gewesen sein. Für den Himmel, wie es hier heißt, war es eine gute Botschaft. Jetzt ist die Rettung, freut euch, ihr Himmel. Aber für die Erde in dem Moment, klar, eine schlechte Botschaft. Aber Jehova Gott hat uns ja die Hoffnung gegeben, dass eben derjenige, der auf die Erde hinabgeschleudert worden ist, Satan, der Teufel, eines Tages ja vernichtet wird. Und das ist ja dann für uns die gute Botschaft, dass das Königreich Gottes eben das herbeiführen wird. Aber der Teufel, haben wir auch gelesen im Vers 12, er hat eine kurze Frist. Aber eine kurze Frist wofür? Die Frist, das Evangelisierungswerk wahrer Christen zum Stillstand zu bringen. Denn die Frage, die jetzt hier auch aufkommt in diesem Vortrag und auch generell für uns immer wieder aufkommen muss, ne, lautet: Werden die Bösen in der Lage sein, die gute Botschaft zu unterdrücken oder gar zunichte zu machen? Oder wird Jehova seinen Vorsatz verwirklichen, die gute Botschaft bis zum entferntesten Teil der Erde zu tragen? Und warum ist diese Frage wichtig, beziehungsweise auch die Antwort dieser Frage so wichtig? Ganz einfach. Wenn die gute Botschaft, so wie es Jesus mal ausgedrückt hat in Matthäus 24, Vers 14, sie soll ja bis zum entferntesten Teil der Erde gepredigt werden. Wenn das nicht geschieht, dann ist Jehova, Gott, nicht der Souveräne, nicht der allein Souveräne. Und dann wäre die Streitfrage der Souveränität Jehovas nicht geklärt. Deswegen setzt der Himmel alle Hebel in Bewegung, damit heute diese gute Botschaft verkündigt wird. Und es wird auch nicht passieren, dass Jehova nicht der allein Souveräne ist. Er wird immer der Souveräne sein. Warum? In der Offenbarung finden wir ganz viele Bestätigungen. Zum Beispiel in Offenbarung 6, Vers 2, wo vom siegschreitenden Herr Jesus Christus die Rede ist, der weiterhin auf Jehovas Seite sein wird, um seinen Sieg zu vollenden. Zu seinem Amtsantritt im Jahr 1914 siegte Jesus, indem er ja den Teufel, wie wir es in Offenbarung gelesen haben, samt Dämonen aus dem Himmel warf. Und dann folgten noch weitere Siege. Ne? Und ganz gleich, was sein wird, ob nun Verfolgung, Krieg oder irgendwelche Gerichte. Jesus Christus, er war immer zur Stelle und zur Seite und hat immer zugunsten der guten Botschaft immer wieder Gutes bewirkt. Das ist Jesus Christus. Wie schaut es mit den Engeln aus? In Offenbarung 14, Vers 6 lesen wir, dass mächtige Engel im Himmel daran arbeiten, zusammen mit dem obersten Evangeliumsverkündiger, die gute Botschaft eben bis an die Enden der Erde zu tragen. Da ist von einem Engel die Rede, der in der Mitte des Himmels fliegt. Und das ist ein ganz interessantes Detail, dass er ausgerechnet in der Mitte des Himmels fliegt. Warum? Von dort aus ist er in jede Richtung zu hören. Er kann jeden Winkel erreichen, viel weiter als irgendeine Fernsehnachrichtensendung. Das ist so der eine Punkt, warum es wichtig ist, dass dieser Engel in der Mitte des Himmels fliegt und diese gute Botschaft ausruft. Der andere Punkt ist der, dass letztendlich unsichtbare Engel an diesem Predigtwerk eben beteiligt sind. Und wenn wir so an unseren Erfahrungsschatz zurückdenken oder auch an die Berichte, die wir immer wieder mal hören aus den Zeitschriften, da ist immer wieder die Rede davon, dass auch eben Engel ja ein Zeugen Jehovas an die Tür eines Menschen führten, eben an die richtige Tür, der eben das Herz bereit hatte, der sehr bekümmert war und sich nach geistiger Hilfe sehnte und dann auch darum betete. Dann waren Engel immer zur Seite und haben da den Menschen hingelotst. Mit anderen Worten, also der Himmel, Jesus Christus, Jehova Gott und die Engel, die haben die Wichtigkeit dieser Botschaft erkannt und die Dringlichkeit auch, dass sie nicht untergehen darf, dass sie bis zum entferntesten Teil der Erde verbreitet werden muss. Und wie schaut es hier auf der Erde aus? Gibt es hier auf der Erde ebenfalls Evangeliumsverkündiger, Menschen, die diese Dringlichkeit erkannt haben? Es gibt sie. Und es sind Millionen willige Mitarbeiter, jung und alt, Männer und Frauen, Kinder, die jetzt schon als Evangeliumsverkündiger dienen. Und was ist das Besondere an diesen Evangeliumsverkündigern? Was ist ihre Gesinnung oder letztendlich auch ja, ihre Einstellung, ne, ihr Geist, den sie bekunden? Das Besondere an ihnen ist einfach, dass sie ja in einer Zeit leben, die voller Selbstsucht geprägt ist. Ne? Denk an dich selbst, mach, was du willst. Aber sie widersprechen dieser Gesinnung. Sie wollen nicht selbstsüchtig sein, sondern sie wollen selbstlos sein. Allerdings reicht es eben nicht einfach nur aus, diese Gesinnung zu bekunden, also zu wissen, was man tun muss und es dann nicht macht. Ein Buchautor bemerkte mal, dass das Überleben des Glaubens an sich im Wesentlichen davon abhängt, dass die Leute über ihr religiöses und geistiges Leben sprechen. Also nicht nur, ich habe es jetzt erfahren und kann es für mich behalten und lebe meinen Glauben aus, wie ich es will, sondern wir müssen auch darüber sprechen. Das haben Menschen schon erkannt. Und durch welchen Wunsch wird denn jetzt der Evangeliumsverkündiger angetrieben, um diese selbstlose Gesinnung letztendlich zu fördern? Was treibt ihn da an? 1. Timotheus 4, Vers 15. Wollen wir da zum Aufschlagen. Und ich bitte euch dann da auch eure Bibeln aufgeschlagen zu lassen, denn in Timotheus werden wir jetzt noch einige Verse behandeln. 1. Timotheus 4, Vers 15. Da sagt der Paulus nämlich zum Timotheus, sinne über diese Dinge nach, geh darin auf, damit dein Fortschritt allen Menschen offenbar werde. Also das treibt den Evangeliumsverkündiger an, der Wunsch nach Fortschritt. Aber dieser Fortschritt hat nichts jetzt mit Strebertum zu tun, sondern er verrät eine Entschlossenheit, uneigennützig den Willen Gottes auszuführen. Das ist also die Gesinnung des Evangeliumsverkündigers. Entschlossen sein, den Willen Gottes uneigennützig auszuführen. Und wenn man diese Laufbahn eben einschlägt, dann wird deutlich, dass man in allen Angelegenheiten des Lebens seine Schritte von Jehova Gott leiten lässt. Und er kann dann jemanden ungleich besser leiten, als wir selbst es jemals könnten, wenn wir uns eben von ihm gebrauchen lassen. Und das alles, dieser Wunsch, Jehova Gott uneigennützig dienen zu wollen, geht nur aus dem einen Grund heraus, weil wir Jehova Gott lieben, weil wir wahre Liebe zu Jehova Gott bekunden. Denn darin zeigt sich ja die wahre Liebe, genauso wie sich wahre Glaube auch zeigt, durch Taten, indem wir das machen, was Jehova Gott dann von uns wünscht, weil wir ihn eben lieben. Okay, jetzt haben wir also gelesen, dass der Evangeliumsverkündiger auf Fortschritt bedacht ist. Aber in was für Punkten ist er denn auf Fortschritt bedacht? Das lesen wir später. Ja, er ist auf Fortschritt bedacht, in Erkenntnis und Wertschätzung für die Wahrheit letztendlich zu wachsen. Denn dann versteht eben der Verkündiger auch, als dass das Evangelisieren das Wichtigste letztendlich für ihn im Leben ist. Es bedeutet Leben für diejenigen, die die Wahrheit annehmen, und Tod für die, die es ablehnen. Das sind diese zwei Seiten der guten Botschaft, die wir eben überbringen. Auch für die, die die Wahrheit anderen bekannt machen, bedeutet es dann letztendlich Leben. Jetzt kommen wir zu dem Text, den wir lesen wollten, nämlich, weil die Frage ist ja, okay, Dringlichkeit erkannt, wir gehen predigen, wir machen es. Aber was passiert denn jetzt oder was können wir machen, wenn so dieses Gefühl der Routine eintritt? Jeden Tag, Tag ein, Tag aus, gehen wir los, machen und tun und irgendwann, ja, kommt es nicht mehr vielleicht von Herzen, sondern wir machen es einfach nur noch, weil wir vielleicht im Kopf einfach nur noch funktionieren. 1. Timotheus 4, Vers 16 gibt uns da eine gute Empfehlung. Gib beständig Acht auf dich selbst und auf dein Lehren. Bleibe bei diesen Dingen, denn dadurch, dass du dies tust, wirst du sowohl dich selbst als auch die retten, die auf dich hören. Also das ist der Rat, den der Apostel Paulus in Timotheus gegeben hat. Gib beständig Acht auf dein Lehren. Und das ist nämlich letztendlich eng gepaart mit dem Fortschritt, den wir ja alle machen wollen, wie wir das vorhin gelesen haben. Denn wenn ich nach neuen Lehrmethoden oder auch Gebieten suche, um diese gute Botschaft zu verkünden, dann bin ich auf Fortschritt aus. Auf der anderen Seite wachse ich in Erkenntnis und Wertschätzung und dann werde ich eben, wie wir es gerade gelesen haben, in der Wahrheit gefestigt und gebe so beständig Acht auf mein Lehren. Nur dazu ist eins notwendig. Klar machen wir das alle gerne aus Liebe zu Jehova, aber welche zwei wesentlichen Eigenschaften sind dazu notwendig? Disziplin und Selbstaufopferung, damit wir eben im Evangelisierungswerk unser Äußerstes tun können. Aber warum sollten und ja, müssen wir letztendlich unser Äußerstes tun? 2. Timotheus 2, Vers 15. Auch hier redet der Apostel Paulus, tu dein Äußerstes, dich selbst, Gott als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich wegen nichts zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht handhabt. Und jetzt wollen wir mal kurz diesen Text ein bisschen analysieren. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief an den Timotheus 65 unserer Zeitrechnung. Und zu dieser Zeit diente der Timotheus schon in einer sehr, sehr verantwortlichen Stellung in der Christenversammlung. An anderer Stelle umschreibt er ihn auch als einen vortrefflichen Soldaten Jesu Christi und erinnert ihn ja auch immer wiederholt an seine Pflicht, andere zu lehren und zu unterweisen. Trotz alledem, obwohl der Timotheus eben so eine hohe Verantwortung hatte und viel schon tat, sagte der Apostel Paulus zu ihm, tu dein Äußerstes, dich selbst Gott als bewährt darzustellen. Und interessant ist, dass dieser Ausdruck, tu dein Äußerstes, auch bedeuten kann, beeile dich. Mach schnell. Mit anderen Worten, Paulus sagte zu Timotheus, der schon diese große Verantwortung eben trug, er müsse, wenn er Gottes Anerkennung haben wolle, seine Tätigkeit steigern, weil es eben dringlich war, zu einer besonderen Zeit diese gute Botschaft zu verkündigen. Denn Jehova Gott hat dieses Werk stets beschleunigt. Wir müssen uns einfach ranhalten, um dieses Werk zu verkündigen. Und warum sollte er seine Tätigkeit steigern? Warum sollte er sich beeilen? Damit er ein Arbeiter sein könne, der sich wegen nichts zu schämen hat, so sagt es der Text. Jetzt ist natürlich die Frage, wodurch konnte sich der Timotheus als bewährt darstellen? Wie sagt es der Vers 15 im letzten Satz? Er sollte das Wort der Wahrheit recht handhaben. Und was bedeutet das? Nun, dieses Wort oder diese beiden Wörter recht handhaben können auch wörtlich bedeuten, gerade schneidend Oder den Weg in das Gelände in gerader Richtung einschneiden. Das können diese Wörter bedeuten. Und ein ganz wichtiges Detail ist hier auch, dass dieser Ausdruck in den christlich-griechischen Schriften nur von Paulus in seinem Brief an Timotheus gebraucht wird. Und mit diesem Wort könnte auch ausgedrückt werden, dass man beim Pflügen eine gerade Furche ziehen will. Und da macht sich ein schönes Bild für uns auf. Und da stellen wir uns einfach einen Bauern vor, so einen erfahrenen Bauern, der nichts anderes macht, als so eine Furche ziehen. Und stellen wir uns mal vor, der zieht auf einmal so eine schräge Furche. Wie würde er sich da fühlen? Auf jeden Fall nicht gut. Ne? Er hätte vielleicht in seinem Dienst, in seiner Pflicht oder in seinem Können versagt und wird sich da nicht gut fühlen. Und damit eben Timotheus nicht so ein Arbeiter werden würde, der sich wegen irgendwas zu schämen hatte, wurde er eben daran erinnert, dass er nicht von der wahren Lehre des Wortes Gottes abweichen durfte. Und wenn wir jetzt so diese ganzen Informationen oder Kenntnisse zusammenfügen aus diesem einen Text, was ist dann das Fazit für uns oder was können wir daraus schließen? Naja, wir müssen uns anstrengen, zum einen das Wort Gottes richtig zur Hand haben, um von Jehova Gott als bewährt dazustehen. Und warum das Ganze? Damit wir uns eben nicht als ein Arbeiter zu schämen haben. Damit letztendlich der Evangeliumsverkündiger, derjenige, der diese gute Botschaft macht, der nichts anderes eigentlich vorhat, ne, diese Gesinnung hat, der hat sich dann wegen nichts zu schämen. Jetzt bleibt natürlich die Frage offen, warum sollte sich ein Mensch, der eine so gute Botschaft überbringt, schämen? Oder wie könnte das passieren? Da wollen wir mal Matthäus 16, Vers 24 jetzt aufschlagen. Denn jeder Evangeliumsverkündiger hat ja eine besondere Einladung angenommen. Matthäus 16, Vers 24. Und so ähnlich drückt es auch nachher der Wachtum aus, soweit ich das mitgekriegt hatte. Matthäus 16, Vers 24. Die Einladung, die Jesus hier aussprach, war ja, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Marterpfahl auf und folge mir beständig. Sich selbst zu verleugnen, schließt die Bereitschaft ein, Jehova Gott und Jesus Christus zu gehören, sein eigenes Leben von den beiden letztendlich bestimmen zu lassen und sich von ihnen sagen zu lassen, was man tun sollte und was nicht. Das ist die Pflicht, die wir als Evangeliumsverkündiger eingegangen sind. Und dann besagt einfach die Gesinnung des Evangeliumsverkündigers, ich habe dieses Versprechen, ich bin dieses Versprechen eingegangen mit meinem Ja-Wort in der Taufe. Jetzt möchte ich mein Äußerstes tun. Wenn ich das bewusst nicht mache und Jehova Gott und Jesus Christus so enttäusche, dann habe ich einen Grund, mich zu schämen. Das ist die Gesinnung des Evangeliumsverkündigers. Er möchte nicht Jehova Gott und Jesus Christus enttäuschen. Was für Möglichkeiten hat denn jetzt dieser Evangeliumsverkündiger, auf Fortschritt bedacht zu sein, ja, sich in dieser Welt oder auch ja in dieser christlich-theokratischen Organisation vollends auszuleben, um einfach sein Äußerstes zu geben oder auch zu tun? Es gibt viele Möglichkeiten. Angefangen hat es schon mit der Geschichte der Zeugen Jehovas. Das war so 1881. Da gab es mal einen Aufruf nach 1000 Predigern. 1881. 1885 sind diesem Aufruf so 300 nachgegangen. Also die Zahl ging so langsam hoch, aber die 1000 waren ja noch nicht erreicht. Irgendwann war halt diese Marke, diese 1000 Verkündiger erreicht. Wie ist das auf heute gesehen? Sind diese 1000 Verkündiger übertroffen worden? Durchaus. Heute sind es laut Jahrbuch fast 900.000 Pioniere, also nur Vollzeitverkündiger, die diesem Aufruf gefolgt sind. Und dieser Aufruf nach 1000 Predigern, der ist nicht abgeklungen, der existiert heute noch weiter, er steht noch immer da. Und was wir alles so für Möglichkeit haben, eben uns in der Organisation Jehovas einzusetzen, ne? Das sind die verschiedensten Zweige des Dienstes. Und das ist völlig unabhängig davon, ob ich jetzt Vollzeitverkündiger bin oder wie es auch mal im Wachtum hieß, Teilzeitverkündiger. Wichtig ist eben, dass wir uns nach unseren Möglichkeiten im Werke Jehovas einsetzen, unser Äußerstes tun, um eben dieses Evangelisierungswerk, diese gute Botschaft zu verkünden. Das kann sein, dass wir halt der Aktion im nächsten Jahr folgen, 30 Stunden Hilfspionier. Oder dass wir auch mal einmal im Jahr vielleicht den 50 Stunden Hilfspionier machen. Oder uns langzeit gesehen das Ziel setzen, Pionier zu werden. Oder dass wir uns auch das Ziel vielleicht setzen, innerhalb der Versammlung unser persönliches Stundenziel zu steigern. Dass wir uns immer wieder diese ehrliche Selbstprüfung unterziehen und uns fragen, tue ich wirklich mein Äußerstes? Gebe ich Jehova alles, was ich geben kann? Jehova lässt seine Evangelisierungsverkündiger, seine Evangeliumsverkündiger nicht im Stich. Er unterstützt sie bei besten Kräften, bei allen Kräften, die er letztendlich hat. Jehova hat zugesichert, dass er für alle sorgen wird, die ihm in seinem willigen Heer von Evangeliumsverkündigern dienen und dass er sie stützen wird. Das drückt er an ganz vielen Stellen an der Bibel aus, diese Ermunterung, diese Zusicherung. Er wird die harte Arbeit, die wir seinem Namen gegenüber gezeigt haben, nicht vergessen. Und vielleicht kann dann der Nächsthörende, der diese gute Botschaft hört, Folgendes darüber sagen. Sei dem, wie ihm sei. Ich habe die Verkündigung dessen erfahren, was einstmals am schönsten sein wird. Das Wort, das Ewigkeitsmachtwort, das nicht lügt und Sättigung ausstreuen wird, wenn einer es einstmals wieder sagen wird. Es hat mich durchweht. Die gute Botschaft, die wir verkündigen, soll andere Menschen durchwehen und zum Handeln bewegen, wenn wir den Geist des Evangeliumsverkündigers bekunden.